Ganz herzlich grüße ich euch. Du bietest eine an. Es wird eine Kinderbetreuung stattfinden. Ja. Also Kinder, die in die Kinderbetreuung möchten, die schließen sich jetzt Vivian an. Vielen Dank, Vivian. Ja, an der Stelle möchte ich sagen, es ist eine Freude, wieder in eurer Mitte zu sein. Die letzten Wochen waren für mich besonders in mehrfacher Hinsicht. Klar, ich war krank, bin Gott sehr dankbar für sein Durchtragen, bin Gott sehr dankbar für ein medizinisches System, das es hier in Deutschland gibt. Das ist schon besonders. Und ich bin Gott überaus dankbar, dass wir Mitglied in der Gemeinde Detmold Nord sein dürfen. So haben wir das empfunden die letzten Wochen. Wie viele Personen bei uns angerufen haben und gefragt haben, wie geht's euch denn? Wie können wir euch denn helfen? So viele Leute, die gesagt haben, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid, wir kaufen für euch ein. Und das haben auch Personen gemacht. Ja, vom Gesundheitsamt, die riefen ein paar Mal an und sagten, sind Sie denn versorgt in der Quarantäne? Brauchen Sie jemanden? Wir sagten, nein, da sind genug Leute. Ja, welche Leute denn? Familie? Nein. Gemeinde. Ja. Und manchmal stand Essen vor der Tür und ich habe Gott wieder so gedankt für die Gemeinde und habe auch gedacht, was bin ich beschämt, ja, in so einem Netz von Geschwistern eingebettet zu sein. Also vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht mehr infektiös, ist ja klar, sonst wäre ich nicht hier. Huste aber noch ein bisschen, lasst euch davon nicht erschrecken, wenn es mich dann überkommt. Bin auch noch ein bisschen schlapp. Also es wird noch ein paar Wochen dauern, bis mein Akku wieder voll ist. Aber grundsätzlich bin ich sehr dankbar und habe mich auch gefreut auf die Zeit hier, auf die Zeit hier bei euch. Heute Morgen machen wir weiter mit der Botschaft Gemeindeaufbau durch gesunde Lehre. Wir gehen ja den ersten Timotheusbrief durch. Ich springe ein wenig zurück in die Predigt, die ich eigentlich vor ein paar Wochen hätte halten sollen. Ja. Struktur und Ordnung sind nötig. 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 15. So habe ich das mal überschrieben. Da kommt gleich noch ein anderer Titel. Ja, warum sind die denn nötig? Ja, das fand ich in diesem Cartoon sehr gut dargestellt. Wenn viele Menschen zusammen sind und man Dinge nicht organisiert, dann regiert das Chaos. Das ist kein Phänomen der christlichen Szene irgendwie. Ja, sondern wenn jeder macht, was er will, dann bricht Gemeinschaft auseinander und funktioniert nicht. Weshalb noch? Weil wir alle sehr unterschiedlich sind. Auch das fand ich sehr glücklich in diesem Cartoon hier. Damit es gerecht zugeht, erhalten Sie alle die gleiche Prüfungsaufgabe. Klettern Sie auf diesen Baum. Da muss man sagen, oh, das wird sehr unterschiedlich ausgehen. Ja. Und auch deshalb brauchen wir Strukturen und Ordnungen, weil wir alle sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich empfinden. Was dem einen zu lang ist, ist dem anderen zu kurz. Was dem einen zu wild ist, ist dem anderen zu ruhig. Was dem einen zu laut ist, ist dem anderen zu leise. Was dem einen zu trocken ist, ist für den anderen fast schon zu amüsant. Wir empfinden so unterschiedlich. Und deshalb ist es nötig, dass eine Gemeinde Strukturen hat und Organisation hat. Wir kommen nicht umhin. Also glücklicher fand ich das so formuliert, Struktur und Ordnung als Gewinn begreifen. Ja. Sonst funktioniert Gemeinde nicht und das Miteinander von uns Menschen nicht. Also Struktur und Ordnung als Gewinn begreifen am Beispiel des Miteinanders im Gottesdienst. 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 15. Ich projiziere uns den Text. Beginnen möchte ich mit diesem kleinen Wort nun. So will ich nun, sagt Paulus. Nun greift zurück auf das, was vorher gesagt wurde. Er sprach am Anfang des Kapitels davon, wie die Gemeinde beten soll. Betet für alle Menschen, für den König, für alle, die in Verantwortung sind. Die ganz große globale Perspektive. Ja. Und man hat den Eindruck, wenn man den Anfang des Kapitels liest, jawohl, Paulus, genau so wollen wir das machen. Und dann sagt er, so will ich jetzt oder nun. Wie wird das jetzt konkret, dieses wir beten für die ganze Welt, für die Könige, für alle, die in Verantwortung sind. So will ich nun euch erzählen, wie das in der Gemeinde in Ephesus laufen soll, die ja Zielpublikum dieser Zeilen war. Das heißt, Paulus beginnt hier die große Perspektive runterzubrechen auf den kleinen Gemeindealltag. Und das wird sehr konkret, bis hin zu, wie kleiden wir uns, welche Haltung haben wir sowohl innerlich als auch äußerlich beim Beten. Und ich stelle fest, Jede Gemeinde ist herausgefordert, die ganz großen geistlichen Linien der Bibel anzuwenden und runterzubrechen auf sich selbst. Und dann entsteht so ein gewisser Frömmigkeitsstil. Ja, und so hat jede Gemeinde ihren speziellen Frömmigkeitsstil, wie auch in der Gemeinde Detmold-Nord. Ja, aber es ist nötig, wenn wir nicht den Mut haben, Dinge zu packen und in Struktur zu gießen, dann wird Gemeinschaft nicht funktionieren. Und Paulus wird hier sehr konkret im Miteinander, und das will ich im Vorfeld, bevor ich richtig loslege, uns schon mal in Erinnerung zu rufen, dieses kleine Wort nun macht deutlich, die große Perspektive des geistlichen Lebens muss runtergebrochen werden auf den ganz normalen Gemeindealltag, der dann heißt, wir haben um 10 Uhr Gottesdienst, ja, wir sitzen getrennt voneinander wegen Corona und solche Dinge müssen dann umgesetzt werden. Auch das ist Gemeinde. Paulus wird sehr konkret hier in dem Text, ich lese ihn uns vor und da fange ich mal an zu predigen und solange die Zeit mir reicht, predige ich. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass die Frauen, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen. Die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Ein ganz spannender Text, über den man herrlich streiten kann, das wollen wir heute Morgen nicht, ja, sondern wir wollen uns darauf einlassen und fragen, so, welche ganz konkreten strukturellen Weisungen gibt Paulus denn der Gemeinde vor für das gemeinsame Gemeindegebet? Und das ist dann doch sehr spannend. Dieser Text beginnt mit ganz konkreten Gebetsanweisungen für die Männer. Ich will nun, dass Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Einige Dinge möchte ich hier ableiten für uns. Wer betet, so macht Paulus das deutlich, kann dies überall, besonders aber am Versammlungsort tun. Ich möchte, dass die Männer überall beten oder an allen Orten. Das ist eine Formulierung, die Paulus in zweifacher Hinsicht gebraucht. Zum einen tatsächlich, wo immer sie unterwegs sind, können sie beten, aber an allen Orten, an denen die Gläubigen zusammenkommen. Ich habe euch die Stellen hier notiert. Also, dass das auch eine Begrifflichkeit ist, die er häufig für den Versammlungsort gebraucht und anwendet. Das fällt auf. Wer betet, kann dies überall, besonders am Versammlungsort tun. Wer betet, weiß sich als Empfangender. Das springt uns im Deutschen nicht gleich an. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ja, also wie hebt man heilige Hände auf zum Beten? Jetzt je nachdem, wo du unterwegs bist, ja, in christlichen Kreisen. Manche machen das so, ja, dass sie so beten und berufen sich auf diese Stelle. Dann gibt es ein paar, die sind ein bisschen deutscher, ja, die beten dann nur so mit erhobenen Händen, ja. Also so, dass es den Nachbarn nicht stört. Ja. Dann gibt es ein paar, die machen das so ganz verstohlen, die heben da nur eine Hand so. Ja. Was ist hiermit gemeint? Nun, es beschreibt eine Gebetshaltung, wie es damals üblich war. Man erhob die Hände, aber nicht damit sie oben waren, sondern, hier ein Bild aus einer Katakombenzeichnung im alten Rom, man betete so. Indem man die Hände erhob, die Männer, und zu Schalen formten und damit ausdrückten, Herr, vor dir bin ich leer. Du musst mich füllen, ich habe dir nichts zu bringen, nichts. Und Paulus sagt, das ist die Haltung, ihr Männer, wenn ihr betet. Kommt nicht an mit so einem Platzhirschgerangel, also ich Abteilungsleiter, ich Lehrer, ich Mensch mit einer eigenen Firma. Wenn du vor Gott stehst, heb die Hände als Schale und drück aus, Gott, vor dir habe ich nichts. Scheinbar fällt uns Männern das besonders schwer, weil wir gerne was darstellen, wer wir sind und unsere Titel vor uns hertragen. Das stört im Gebet, drückt Paulus aus. Mach das nicht. Und dann spricht er noch von anderen Gebetshemmnissen, die uns Männer scheinbar besonders betreffen. Ja, also wenn wir uns an Gott wenden im Gebet, ihr lieben Männer, achtet darauf, dass ihr Folgendes bedenkt. Wer betet, soll ohne Zorn sein. Zorn ist wie eine Barriere, die zwischen dir und Gott steht. Das Wort für Zorn, das das Neue Testament hier gebraucht, meint innerlich aufgekratzt sein, auf 180 sein, weil ich mich so ärgere über den anderen. Also da will ich rausfahren aus meiner Einfahrt und der Nachbar parkt so doof, dass ich nicht rauskomme. Ja, sowas jetzt. Jetzt ärgere ich mich natürlich. Ja, jetzt könnte ich beten, Herr, schenke es, dass beim nächsten Mal der Motor des Nachbarn auch verreckt, dass der auch nicht rauskommt. Ja, ein Gebet aus Zorn heraus. Da sagt Gott, mach das nicht. Mach das nicht. Ich werde darauf nicht hören. Auch wenn zwischen dir und Gott Zorn steht, weil du ärgerlich bist über einen anderen Menschen, da sagt Gott, bring das erst in Ordnung, ehe du dich an mich wendest. Ja. Ihr lieben Männer, wenn ihr Zorn geladen seid, meint nicht, ihr könntet einfach in Gottes Gegenwart treten. Da müssen Dinge in Ordnung gebracht werden. Die Vergebung Gottes ist unteilbar, sagt man. Erst müssen Dinge mit Menschen in Ordnung gebracht werden. Daran erinnert Paulus. Und ein zweites Gebetshemmnis nennt er, was uns Männern scheinbar besonders nachhängt, indem er ausdrückt, wer betet, soll ohne Zweifel sein. Ja, zweifeln wir Männer jetzt besonders oft? Lasst mich euch das griechische Wort sagen, das hier steht. Das versteht ihr alle, auch wenn ihr kein Griechisch könnt. Dialogismus steht hier. Da kommt unser Wort Dialog von her. Und es meint, in einem innerlichen Gespräch zu sein. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Das ist so typisch Fakten abwägen. Und am Ende, der Punkt, der die meisten Fakten nun hat, dem vertraue ich mich an. Ja. Wenn du zu Gott kommst und innerlich noch am Abwägen bist, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann mit deiner Liste kommst und Gott sagst, wie er jetzt zu handeln hat. Mach das nicht. Wie sollen wir denn beten? Wie sollen wir denn beten? Ohne Zweifel, ohne eine innere Zerrissenheit. Und das ist ja gar nicht so leicht. Es gibt ja Anliegen, die treiben uns um. Ja, der eine betet vielleicht, weil er beruflich mit dem Auto unterwegs ist und die Karre fängt an zu zucken. Und jetzt betet er, Herr, schenk's doch, dass das Auto noch bis nach Hause hält. Da muss der jetzt so glauben, dass der Motor läuft und also einen bestimmten Glaubenspegel mitbringen. Oder ein anderer betet vielleicht um Gesundheit. Ja. Ich habe die letzten Wochen viel für Gesundheit gebetet. Dass ich jetzt so lange krank war, fehlte mir der Glaube? Oder waren meine Argumente im Dialog zu schlecht? Also wie beten wir ohne Zweifel? Ja. Und scheinbar sind wir Männer so gestrickt, so verstehe ich Paulus hier, dass man die Fakten erwägt. Ich will uns eine Bibelstelle in Erinnerung rufen. Die finde ich so wunderbar. Jesus sagt da, niemand ist gut als der eine Gott. Leute, in dieser Gewissheit sollten wir beten. Ihr lieben Männer, niemand ist gut als der eine Gott. Ich wende mich mit meinem Anliegen an Gott, aber ich weiß, er ist der gute Gott. Und weil er der gute Gott ist, wird er es gut mit mir meinen und mich gute Wege führen, ob mein Motor jetzt läuft oder ich am Karmener Kreuz liegen bleibe. Das ändert nichts am Gutsein Gottes. Ob ich jetzt nach 2 Wochen gesund bin oder erst nach 4 oder vielleicht gar nicht mehr. Das ändert nichts am Gutsein Gottes. Also bring dein Anliegen vor dem Herrn, aber nicht mit deiner inneren Zerrissenheit, sondern in der festen Gewissheit, ich wende mich an dich, Gott, der du der Gute bist und der du gute Wege für mich bereithältst. Ihr lieben Männer, das ist die Art, in der wir beten sollten, auch hier in der Gemeinschaft. Das Vertrauen Gott gegenüber, du meinst es gut, Gott, zum Ausdruck gebracht wird. Es ist nicht mein besonderer Glaube, der Gott dazu bringt, etwas zu tun im Gebet, was er vielleicht überhaupt nicht will. Aber jetzt muss er, weil Eduard Adam so stark geglaubt hat. Da wedelt er der Schwanz mit dem Hund. Das ist kein Beten. Sondern Beten meint tatsächlich, ich nenne es dir, Herr. Und weil du der gute Gott bist, werde ich dir vertrauen, dass du mich gute Wege führst. Ganz gleich, welches Gebetsanliegen hier genannt wird. Ohne Zweifel, ohne innere Zerrissenheit. Das ist die Gebetsanweisung für die Männer. Paulus wird sehr konkret, indem er nun auch Gebetsanweisungen für die Frauen nennt. Ebenso, also genauso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen durch gute Werke. Also wenn wir das mal nebeneinander halten, wer betet, weiß sich in Gottes Gegenwart. Wir haben also sowohl für Männer als auch für Frauen Weisungen, wie wir in Gottes Gegenwart bewusst treten sollten. Die Männer reinhalten, rein handeln mit ihren Händen. Den Frauen wird gesagt, unverdorben sein in ihrer Kleidung, Äußeres als Verfassung des inneren Menschen. Den Männern wird gesagt, weder zürnen im Herzen noch streiten mit Worten, so könnte man es wiedergeben. Die Frauen weder unkorsch sein im Herzen noch um ihre Stellung kämpfen mit Worten. Also sowohl den Männern als auch den Frauen wird gesagt, wenn du dich im Gebet Gott nahest, bedenke, das ist eine besondere Situation. Besonders wenn wir uns als Gemeinde, als Geschwister zum Beten treffen. Das darf nicht eine Frage der Beliebigkeit sein. Das wird sehr konkret, wie Paulus das hier auflistet. Dann führt er weiter aus, wer betet, vermeidet Ablenkung durch Äußerlichkeit. Interessant ist hier, die Frauen sich schmücken. Das Wort, das hier im Griechischen steht, versteht ihr auch alle. Kosmio steht hier, kommt unser Wort Kosmetik von her. Sich schick machen. Und dass sich schmücken, das ist auch ein toller Satz, den ich in einem Kommentar gefunden habe. Ja, der Wunsch, sich zu schmücken, wird nicht unterdrückt, sondern geheiligt. Paulus sagt nicht, dass Frauen sich nicht schmücken sollen, sondern er gibt vor, wie es geschehen soll. Nämlich so, dass es dem Gebet nicht abträglich ist. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Also wenn du dich mit Geschwistern zum Gebet triffst, vermeide alles, was vom Gebet ablenkt. Ja. Und Paulus nennt dann zwei Begriffe, die das näher skizzieren, mit Schamhaftigkeit. Ihr lieben Frauen, wenn ihr euch schick macht für den Gottesdienst, da soll Schamhaftigkeit eine Rolle spielen. Das heißt, verpackt euch nicht so, dass es die Männer ablenkt. Ja. Achte auf dich. Ein Kriterium sollte sein, was macht mein Auftreten mit den Männern, die mich sehen? Es geht jetzt nicht so sehr darum, was gehört sich oder was gehört sich nicht, sondern es geht darum, dass Paulus sagt, achte auf dein Auftreten, dass es den anderen nicht von Gott ablenkt. Mit Schamhaftigkeit. Das ist ja spannend, wenn man zu Hause so eine heranwachsende Teenagerin hat. Ja, meine Tochter ist jetzt durch das Alter durch. Aber oft musste ich sagen, Mädel, ja, so wie du dich hier eingepackt hast, mein Zeit, du hast einen Ausschnitt, da kann ich die Schuhgröße noch erkennen. Wenn du so in den Gottesdienst gehst, was meinst du, wohin die Männer gucken werden? Ich kann es dir sagen, nicht auf die Schuhe. Schamhaftigkeit. Wir treffen uns doch nicht hier gemeinsam zum Gottesdienst, um einander Signale zu senden und aufeinander aufmerksam zu machen. Mach das nicht, sagt Paulus. Als zweites, Sittsamkeit. Ja, und da achten wir mal drauf. Nicht mit Haarflechten, mit Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Behäng dich nicht mit Gold oder mit Perlen oder so aufgebrezelt in deiner Kleidung, dass du dich präsentierst. Der Gottesdienst ist keine Bühne, um zu zeigen, wie viel du verdienst und was du dir alles leisten kannst. Das lenkt vom Gottesdienst ab und vom Gebet. Mach das nicht. Nimm die Gegenwart Gottes im Gebet ernst. Also es geht nicht darum, das gibt es ja auch in einigen Kreisen, ich erinnere mich an eine Frau, die nach einer Freizeit sagte, ich habe mir das erste Mal im Leben einen Lippenstift gekauft, ja, weil in meiner Gemeinde das verboten war. Denke ich, na, das kann die Gemeinde ja machen, wie sie will. Wir reden ja über Ordnungen und Strukturen, die man dann irgendwann einfädeln muss. Aber auf diesen Text ist das nicht zurückzuführen. Also achte darauf, dass durch dein Auftreten der andere nicht von Gott abgelenkt wird. Da wird Paulus erstaunlich konkret. Sondern wenn du auf dich aufmerksam machen möchtest, bringt Paulus das mit den Worten zum Ausdruck. Frauen, die sich als gottesfürchtig begreifen, sollen dieses Zeugnis mit ihrem Verhalten untermauern. Und dann wird gesagt, durch gute Werke. Das soll erkennbar sein bei dir. Und durch den Wunsch, das zu bekennen, was Jesus gewirkt hat. Merken wir, all die Weisungen weisen darauf hin, dein Gebet soll so sein, dass es auf Gott hinweist. Eine weitere Weisung. Wer betet, nimmt demütig die ihm von Gott zugewiesene Stellung ein. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in Stille halte. Also hier wird Paulus sehr konkret in der Organisation der Gemeinde, wie das laufen soll. Dieser Text hat es natürlich in sich und er wird häufig sehr kulturell interpretiert. Und in der Tat, wenn wir die Kulturen betrachten, die die junge Gemeinde nun geprägt haben, wird deutlich, dass die Rolle der Frau in der Gesellschaft ambivalent war. Im jüdischen Kulturkreis, die ehrbare verheiratete Frau lebte sehr zurückgezogen. Die ging mal mit ihren Frauen zum Brunnen, aber im Allgemeinen war sie zu Hause. In der Synagoge durfte sie nicht vorlesen. Sie durfte nicht den Text auslegen. Sie sollte am besten nicht sichtbar sein. Bei den Griechen, sie lebten eine Doppelmoral. Das heißt, es gab viel Prostitution und dergleichen. Das war salonfähig. Aber die ehrbare Ehefrau, die lebte auch im goldenen Käfig, faktisch zu Hause. Sie ging nicht ohne ihren Mann von zu Hause weg. Sie übernahm auch kein politisches Amt. Also häufig wird so argumentiert, dass man sagt, damals war die Frau gar nicht gebildet genug und von der gesellschaftlichen Stellung gar nicht so privilegiert, dass sie in der Gemeinde hätte lehren oder leiten können. Das greift entschieden zu kurz. In zweifacher Hinsicht. Zum einen argumentiert Paulus hier nicht kulturell und zum anderen wird deutlich, es gab im griechischen Kultus namhafte Priesterinnen. Gerade hier in Ephesus, im Artemis-Kult, da gab es Priesterinnen, die Veranstaltungen leiteten. Ja? Im Kybele-Kult, den es damals auch gab, gab es sehr namhafte Priesterinnen. Also das gab es durchaus, dass Frauen Verantwortung übernahmen. Das ist nicht kulturfremd. Die Gründe, die Paulus hier nennt, sind andere. Und wer hier nur kulturell argumentiert, der greift zu kurz. Und in diesem unklaren Kontext gibt Paulus eine Vorgehensweise für die Versammlung der Glaubenden vor, die sowohl den kulturellen Forderungen als auch der Schöpfungsordnung Gottes Rechnung trägt. Er drückt aus, die Frau lerne in der Stille. Dieses Wort hat es natürlich in sich. Heißt das, Frauen sind im Gottesdienst still? Also ihr Mädels, ihr habt ja eben gesungen hier. War nicht still, war schön, aber nicht still. Ja, was heißt das denn jetzt? Darf die Frau mitbeten? Nun, es gibt im Neuen Testament mehrere Worte für Stille. Und ich will auch sagen, die Begrifflichkeiten hier sind in keiner Weise negativ. Ja, also es gibt ja, je nachdem in welchem Lager du liest, steht ja, Paulus sagt ja, das Weib schweige in der Gemeinde. Ja, und dann, wenn man so einen Text liest, da weiß man sofort, das ist schon ideologisch gefärbt. Nein, die Begriffe, die hier gebraucht werden, sind sehr ehrenhaft. Ihr, die ihr eine Bibel dabei habt, schlagt unbedingt Kapitel 2 auf. Wir müssen ja jetzt ein bisschen springen. Was meint Paulus mit, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Das Wort für Schweigen meint nicht wortlos, dafür gibt es ein anderes Wort im Neuen Testament, sondern wir finden es als nächstes gebraucht in unserem Text, ganz am Anfang, Kapitel 2, Vers 2. Man soll beten für die Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen. Da ist genau das gleiche Wort. Also wie? Beten wir jetzt? Und dann leben wir als Christen so in der Öffentlichkeit, dass wir kein Wort sagen? Muss man sagen, nee, das meint Stille sein in dem Zusammenhang wohl nicht. Oder eine andere Stelle, 2. Thessalonicher 3, Vers 12. Ja, da sagt Paulus, ich will, dass die Christen arbeiten, dass die Christen nicht nur feiern, kein ausschweifendes Leben führen, sondern in Stille ihrer Arbeit nachgehen. Ja, was heißt das denn? Heißt das, die Christen dürfen in ihrem Betrieb nicht reden? Schlecht, wenn du Lehrer von Beruf bist, ja, und nicht reden darfst. Nein, das heißt es natürlich nicht, sondern, Entschuldigung, wovon Paulus spricht, meint hier eine protestlose Einordnung. Ja. Es kann auch Verschweigen benutzt werden, aber die Hauptintention ist sich einordnend, nicht aufbegehrend, sich selbst nicht drüberstellend. Ja. Und das sagt Paulus, so soll die Frau im Gottesdienst auftreten, sich nicht erhebend, sich selbst nicht großmachend, nicht selbst übernehmend. Der zweite Begriff, den Paulus nennt, die Frau soll lernen, ist das ganz normale Wort, das für Lernen und für Schüler gebraucht wurde. Es ist aber auch das Wort, das beispielsweise für Jünger gebraucht wird im Neuen Testament. Das heißt, die Frauen sind eingeladen, dabei zu sein. Und die dritte Aufforderung, die Frau soll sich einordnen. Das Wort, das Paulus, oder unterordnen, so wird es im Deutschen oft wiedergegeben. Das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist ein Ordnungsbegriff, der das Verhältnis zu anderen Größen beschreibt. Ja, es wird beispielsweise gebraucht im Neuen Testament, um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zu beschreiben, zwischen Mann und Frau, zwischen Staat und Bürger, zwischen Herren und Sklaven. Und Paulus drückt damit aus, ich möchte nicht, dass in eurem gemeinsamen Gebet, wenn ihr zusammenkommt zu euren Gottesdiensten, dass die Frau übernimmt und lehrt und leitet, sondern sie soll sich einordnen. Das geht noch weiter, indem er ausdrückt, sie soll nicht lehren. Wer lehrt, erteilt Direktive oder erteilt Weisungen. Wer lehrt, bestimmt. So könnte man das auch sagen. Das meint nicht, dass die Frau nicht als Lehrerin arbeiten kann, sondern es geht hier um geistliche Weisung. Wer lehrt, bestimmt. Und Paulus organisiert das so, dass er sagt, das soll nicht sein, dass in den Gottesdiensten die Frau Weisungen erteilt. Warum, werde ich gleich noch sagen. Und nicht, oder schon gar nicht, dass sie über den Mann herrschen soll. Das Wort für Herrschaft meint, wenn man das im Detail definiert, in Eigenverantwortung Autorität ausüben oder meint, jemanden zu dominieren, Herrschaft auszuüben. Das soll die Frau im Gottesdienst nicht tun, denn das lenkt euch von Gott weg. Also was sollen die Frauen denn dann im Gottesdienst? Nun, wenn wir das Neue Testament überfliegen, stellen wir fest, dass die Frauen doch viele Aufgaben hatten. Sie waren geschätzte Lehrer in der Frühkirche, brachten Apollos weiter, von Aquila und Priscilla ist da die Rede, wurden von Paulus hochgeschätzt, werden ehrenvoll erwähnt in den Gottesdiensten. Sie sollen unterwiesen werden, davon lesen wir. Wir lesen an mehreren Stellen im Neuen Testament, dass die Frauen sich einbringen im Gottesdienst. Sie reden prophetisch, sowohl im Gottesdienst als auch in der Gemeindeversammlung. Sie kämpfen für das Evangelium, sind Zeugen der Auferstehung und viele andere Aktivitäten mehr haben in ihren Häusern, Gemeinden, dass man merkt, nein, die Frauen sollen Teil der Gemeinde sein und jede gesunde Gemeinde würde sofort die Grätsche machen, wenn die Frauen aufhören würden, mitzuarbeiten. Wie ist das ganze Ding denn dann zu begründen? Wenn ich solche Texte hier lese, dann klingt das ja doch ein bisschen kulturfremd, so will ich es mal ausdrücken. Und es lohnt sich innezuhalten, also den Punkt nehme ich noch, danach mache ich einen Cut, die Begründung der Besonderheit der Rolle der Frau. Ist ganz interessant, wie Paulus hier vorgeht. Er greift auf die Schöpfungsordnung zurück und begründet das damit, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Ich denke mal, ja, was hat das denn mit uns zu tun? Ja, so kann man denken, wenn man in 2020 in Deutschland unterwegs ist. Der Erstgeborene war in besondere Verantwortung gestellt. Darum geht's. Der Erstgeborene war in besondere Verantwortung gestellt. Und Gott drückt damit aus, indem er deutlich macht, ich habe den Mann in eine besondere Verantwortung gestellt. Ich will, dass er darin bleibt. So wie das für den Erstgeschaffenen gilt. Oder für den Erstgeborenen gilt. Und aus dieser Verantwortung will ich den Mann nicht entlassen. Und du, liebe Frau, sollst den Mann auch nicht aus dieser Verantwortung entlassen. Es wird mir immer besonders deutlich, wenn ich den Sündenfall lese. Eva kommt und mobst die Frucht. Und als Adam auf die beiden trifft, als Gott auf die beiden trifft, da sagt er, Adam, wo bist du? Er fordert das von Adam ein. Und Adam macht dann was, wie Männer besonders gut können. Mich nix. Ja? Er sagt dann, nee, die war's. Die Frau, die du mir gegeben hast. Und Gott sagt, njet. Ich habe dich in Verantwortung gestellt. Und dich frage ich, was läuft. Wir lesen das in Römer 5. Obwohl Eva die Frucht genommen hat, steht da, so wie Adam gesündigt hat. Die Sünde wird Adam zugesprochen. Du bist der Erstgeborene, der erstgeschaffene Mann. Ich habe dich in besondere Verantwortung gestellt. Und deshalb will ich wissen, wie gehst du dieser Verantwortung nach in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde? Und ihr lieben Frauen, entlasst den Mann nicht aus dieser Verantwortung. Adam wurde zuerst gemacht. Und die zweite Begründung ist die des Sündenfalls. Adam wurde nicht betrogen, aber die Frau wurde betrogen. Manche leiten hier ein psychologisches Profil ab, dass die Frau besonders versuchbar ist. Das glaube ich weniger, sondern der Grund ist eine Rollenverletzung. Ja, wir erkennen es daran, beide verletzten die von Gott, ihren von Gott gegebenen Status. In der Hinsicht, als dass Eva durch die Anmaßung von Autorität oder Herrschaft, die sie nicht besaß, ganz frei von ihrem Mann agierte und indem Adam, der die Verantwortung hatte, sich auch nicht darum kümmerte. Das klingt irgendwie wie 2020 in Deutschland. Ja, die Eva sagt sich, bis der Adam seinen Hintern vom Sofa hochkriegt, habe ich den Garten schon zweimal erkundet. Und Adam denkt sich, super gut, das Mädel ist beschäftigt, kann ich länger Fußball gucken. Ja. Die eine agiert, vollkommen losgelöst vom anderen und der andere lässt das auch nach Belieben zu. Ja. Und Paulus sagt, das ist verkehrt, weil ihr hier Rollen vertauscht habt. Das soll so nicht sein. Deshalb achtet drauf als Gemeinden, dass dieses Rollenverständnis bestehen bleibt. Wenn wir das Neue Testament als Ganzes betrachten, dann erkennen wir noch eine weitere Komponente, die die Begründung der Rollen von Mann und Frau skizziert, die in unserem Text so deutlich nicht genannt wird. Ja. Also das Neue Testament spricht davon, dass das Verhältnis von Mann und Frau nicht der Beliebigkeit preisgegeben werden darf. Denn Gott hat sich mit den Rollen des Mannes und der Frau verbunden, um zu zeigen, wie er ist. Da lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Also hier werden Rollen vorgeschrieben, die etwas über Gott offenbaren und aussagen. Deshalb haben sowohl die Männer als auch die Frauen Teil am gleichen Projekt. Wir dürfen zeigen, wie wunderbar Gott ist. Wir dürfen zeigen, wie Gott sich kümmert. Das ist eine Linie, die können wir durchs Neue Testament durchziehen. In Epheser 5 wird über Familie, über Mann und Frau gesprochen und die Begründung viermal haben wir in dem Text, wie Christus die Gemeinde. Darauf baut Paulus seine Argumentation auf. Ja. Und es wird deutlich, die Rolle des Mannes ist vorgeschrieben und die Rolle der Frau ist vorgeschrieben. Sie sind nicht austauschbar, weil Gott damit ausdrücken möchte, so gehe ich mit Christus um. So geht Christus mit der Gemeinde um. Deshalb können wir die Rollen auch nicht einfach austauschen. Im Deutschen haben wir ein kleines Problem, weil das Wort Haupt etwas suggeriert, was es im Griechischen, also im Neuen Testament, so nicht gibt. Im Deutschen ist Haupt immer wichtig. Ja, wir haben die Hauptstraße und die Nebenstraße, den Hauptsatz und den Nebensatz. Wir haben beim Militär den Hauptmann. Ja. Und Haupt ist immer wichtig. Ja, und wenn wir den Text lesen, dann denken wir, voll gut, wir Männer sind wichtig, wir sind Haupt. Darum geht es nicht in dem Text. Sondern in dem Text geht es darum, Steuerungszentrale, die Verantwortung übernimmt. Das meint Haupt. Steuerungszentrale, die Verantwortung übernimmt. Und deshalb wird das Miteinander von Mann und Frau im Neuen Testament sehr deutlich geregelt. Es macht deutlich, in eurem Miteinander, in eurem Begegnen soll sichtbar werden, wie Christus ist. Du als Mann sollst Verantwortung übernehmen. Du sollst Steuerzentrale sein. Die Frau soll sich anvertrauen können. Und das sollt ihr leben. Wenn ich also dich als Ehepaar sehe, soll ich etwas von dem erkennen, wie Gott ist, zu Christus. Soll ich etwas von dem erkennen, wie Christus zur Gemeinde ist. Und das finde ich so spannend in unseren Familien. Das heißt, die Kinder, die Papa und Mama erleben, die dürfen jeden Tag sehen, wie Gott ist. An dir können sie es sehen. So wie der Mann Verantwortung übernimmt und lenkt und steuert und sich kümmert. Und wie die Frau bereit ist, sich anzuvertrauen. Und das wirkt bis in die Gemeinde hinein. Dass Paulus sagt, ich möchte nicht, dass die Frau die ist, die vorne steht und Weisung erteilt, was der Mann tun soll. Ich möchte nicht, dass die Frau leitet. Weil dieses Bild von Gott damit verrückt wird. Merken wir, das hat nichts mit Fähigkeiten zu tun. Das meint nicht, dass wir Männer immer die besseren Leiter sind. Darum geht es nicht. Es meint nicht, dass die Frauen schlechte Lehrerinnen wären. Darum geht es nicht. Sondern die Frage ist, wollen wir teilhaben an dem zu zeigen, wie Gott ist? Dann sind wir dazu eingeladen. Ich mache an der Stelle einen Cut. Danke fürs Zuhören. Harry, ich spiele dir den Ball zu, mit der Bitte, hier ein gutes Ende zu finden.